2001 habe ich meine Kochausbildung begonnen in Bremen, dem Heimatort von Gabriele, und habe damals schon den Feinschmecker verschlungen. War für mich die absolute Bibel. Ich habe mit dem kleinen Ausbildungsgehalt immer das Heft gekauft und dort hat Gabriele ja schon zu der Zeit gearbeitet und so hatten wir quasi schon Berührungspunkte, ich als totales Fangirl. Und als ich dann später in einer großen Manufaktur gearbeitet habe, durfte ich tatsächlich mal bei ihr anklopfen und mit ihr zusammen habe ich dann ein Geschäftsessen gehabt und ich war einfach total geflasht und begeistert von ihrer Herzlichkeit, von ihrer Kompetenz und einfach von dieser wunderschönen Zusammenarbeit mit dieser großartigen Frau. Also von Tag 1 ganz großer Gabriele-Fan und ich habe für mich das, vor allen Dingen verstehe ich das als total große Ehre und Freude, dass wir auch ein bisschen als Freundinnen zusammengewachsen sind. Und das habe ich besonders gespürt, als ich dann tatsächlich nach einer kleinen persönlichen und beruflichen Krise, nach relativ ein paar Jahren Funkstille, bei Gabriele wieder angeklopft habe und gesagt habe, wie geht's dir eigentlich und was machst du? Und hat sie mich gefragt, was machst du? Und hat sie gesagt, hast du nicht Lust, eine Reportage zu machen für den Foodie damals? Und das fand ich so lieb und vertrauensvoll. Ich habe dann mit einer Freundin mich quer durch London gegessen und Gabriele betitelte meinen Artikel dann mit London All You Can Eat und das mit sehr viel herzlichen Lachen und einfach ganz viel Zuneigung. Ich durfte mit Gabriele dann viele verschiedene Themen bearbeiten und begleiten, durfte mit ihr bei verschiedenen Essen mit dabei sein. Wir haben zusammen sehr schöne Momente über grandiosen Tellern miteinander geteilt und ich weiß einfach, dass sie so eine wunderbare Frau ist, auf die man sich immer verlassen kann, die immer einen so einen tollen, frischen Spirit gibt, ganz viel Weiß, aber auch ganz viel Weisheit in sich trägt und einfach ganz viel Erfahrung und so viel Herzlichkeit und so viel Jugendlichkeit, die so wunderschön aus ihr raussprüht. Also ich bin ein ganz großer Fan, wie ihr merkt, von der großartigen Gabriele Heinz und schicke ganz, ganz herzliche Grüße auf diesem Weg und hoffe sehr, dass wir bald mal wieder zusammen was Schönes essen gehen. Ganz liebe Grüße von Antje de Vries.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und diese Woche haben wir wieder die Kategorie Sommelier and Friends. Und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Gabriele Heinz, die Chefredakteurin des Feinschmecker, hat sich die Zeit genommen, um mit uns zu plaudern. Und ich fand es so besonders und so wertvoll, dass es nicht darum ging, welche Essen man gegessen haben muss, in welchem Restaurant man gewesen sein muss, welche Hotels man gesehen haben muss, welche Weine man irgendwie mal getrunken haben muss. Nein, es ging um Emotionen. Und das kam so unglaublich intensiv herüber. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiglio Vini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt dafür bedanken, dass wir heute diese Folge haben, dass wir dieses Format haben, dass sie uns begleiten, dass sie an unserer Seite sind. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen ist sie heute hier. Ganz herzlich willkommen, liebe Gabriele Heinz! Was sind Sommeliers für dich?
Sommeliers sind für mich Botschafter, manchmal auch Lehrerinnen und Lehrer und Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die mir Genussmomente verschaffen, die mir etwas Neues zeigen und auch mit denen ich einen unterhaltsamen und auch im besten Sinne lehrreichen Abend haben kann.
Gibt es irgendwie ein Erlebnis, einen Service-Moment, an den oder an das du dich zurückerinnerst und wo du nach wie vor irgendwie berührt oder ergriffen bist oder was nachhaltig geblieben ist?
Also ich finde es immer unheimlich schön, ist vielleicht auch berufsbedingt bei mir, weil ich eben auch in der Branche arbeite und mich natürlich für Restaurants, für Gastronomie, für Wein, für Service, für Köchinnen und Köche interessiere. Also ich finde es immer wunderbar, wenn ich im Restaurant bin und dann auch ins Gespräch komme mit dem Service. Und meistens kommt man aber am meisten mit dem Sommelier oder der Sommelier ins Gespräch, weil die natürlich oder der eine Beratungsfunktion hat und die versuche ich auch immer intensiv zu nutzen. Und dann finde ich es eigentlich immer toll, wenn man sich austauscht und wenn so über den Abend hinweg, wenn so ein Funke überspringt und wenn man in Kommunikation kommt und wenn man das Gefühl hat, man wird irgendwie auch als Mensch und als weinaffiner Gast wahrgenommen Und ich nehme den Sommelier oder die Sommelier auch so als Mensch wahr und als jemand, der mir etwas geben kann. Und ich gehe dann bereichert nach Hause und habe was Neues gelernt. Das finde ich eigentlich immer so ganz toll. Und deswegen, ich gehe auch sehr gerne alleine essen zum Beispiel. Also habe ich früher noch viel mehr gemacht, als ich noch mehr Restaurants getestet habe für uns. Aber jetzt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mache ich das aber noch sehr, sehr gerne, weil ich mich dann halt auch in Ruhe in die Weinkarte vertiefen kann. Du kennst das ja vielleicht auch, Silvio, wenn man zu zweit essen geht und dann liegt eine tolle Weinkarte da und man hat immer trotz ein bisschen schlechtes Gewissen, so sein Gegenüber dann für längere Zeit alleine sitzen zu lassen. Und so kann man dann in Ruhe alles lesen und studieren und kann sich austauschen mit dem Sommelier. Und was ich, also neulich hatte ich ein tolles Erlebnis, oder mir fallen jetzt eigentlich gerade zwei ein. Also in dem Sinne war ich in einem Restaurant und dann merkt der Sommelier natürlich, also in dem Fall war es ein Sommelier, auch dass ich interessiert bin, das spüren die guten Sommeliers natürlich. Ne? Das gehört ja auch zu dem Berufsbild, dass sie merken, wollen die Gäste in Ruhe gelassen werden, wissen die, was sie trinken, oder wollen die so ein bisschen sich austauschen, fachsimpeln oder was Neues erfahren. Und dann, ich frage dann halt immer ganz viel, ne? Und was haben Sie hier denn und was haben Sie da denn und haben Sie etwas Spezielles? Und dann hatte der auch Spaß daran und hatte auch ein bisschen Zeit, weil das Restaurant nicht ausgebucht war. Und dann hat er mir einfach tolle Sachen immer hingestellt. Und dann hatte ich ein Sparkling Sake, dann hatte ich ein Moscato Dusty, dann hatte ich einen dänischen Kirschwein, also eine wilde Mischung. Mhm. Aber ich fand das toll. Also immer so nach dem Motto, ach, probieren Sie mal hier, probieren Sie mal da. Und das hat unheimlich viel Freude gemacht und er hat mir dann halt auch immer viel erzählt über die Hintergründe und über die Pairings. Das fand ich zum Beispiel ganz toll. Und ein unvergessliches Erlebnis ist aber auch, das ist schon viele Jahre her, da war ich bei Juan Amador in Mannheim und mitten in der Woche, da waren auch nicht viele Tische besetzt, kam ich auch mit dem Sommelier ins Gespräch. Und ja, da hatte er halt Zeit und dann hing so an der Wand irgendwie ein Gemälde und habe ich gesagt, sagen Sie mal, ist das nicht Anselm Kiefer? Es sieht ja aus wie ein Original. Er meinte, ja, es ist original. Wir haben auch noch mehr Gemälde von Anselm Kiefer. Wir haben auch noch Beuys. Wollen Sie die mal sehen? Und dann hat er mich mitgenommen, also in der Pause zwischen zwei Gängen und hat mir dann so die Kunstsammlung gezeigt des Inhabers des Restaurants. Und mir dann so viel von der Geschichte erzählt des Investors. Und es hat jetzt zwar nichts mit Wein zu tun, aber ich will mal sagen, so finde ich das immer so idealtypisch, dass man halt irgendwie ganz viel erfährt, wenn man mit Menschen spricht. Natürlich, wenn man ein bisschen Zeit hat und wenn man offen ist. Und das sind einfach so, finde ich, für mich immer ganz bereichernde Momente. Also wenn man über das reine Essen, Trinken hinaus und so bitte, danke, und bitte die Rechnung einfach nochmal so seinen Horizont öffnet, in welche Richtung auch immer.
Das finde ich also 1:1 und das habe ich, als ich noch aktiv im Restaurant war, auch unglaublich gewertschätzt, dass man den Wein eigentlich oftmals als Kommunikationsbasis mhm. nehmen kann, um auch ins Gespräch mit dem Gast zu kommen und darüber hinaus also ganz, ganz viel erfahren kann, sich austauschen kann, auch Bereiche, die einen im normalen Leben niemals berühren würden. Also ich komme aus einem sehr einfachen Elternhaus, wäre niemals in meinem Leben in Kontakt mit irgendwelchen super besonderen, außergewöhnlichen Uhren gekommen. Mhm. Ist einfach mein Bereich niemals gewesen. Und durch meine Tätigkeit halt in sehr hochdekorierten Restaurants hast du ja einen Kontakt dann eben auch zu Gästen und man sieht die Uhren, man interessiert sich dafür, man redet mal darüber. Dann hatte ich selber eben auch ganz, ganz interessante Uhren teilweise, die dann eher historisch waren. Dann tauscht man sich mit einmal über Uhren aus oder über Füllfederhalter oder eben über Kunst oder über Bücher. Und das, finde ich, ist dann für mich so eine bereichernde Sache unseres Berufsbildes, dass wir zwar viel über Wein wissen müssen, aber im weiterführenden Sinne ganz viel über Politik. Also gehört zwar nicht ins Restaurant, aber trotzdem sollte mhm. man ja da ein gewisses Gefühl für haben, wie man den Gast anführen kann. Mhm, über stimmt. Kunst, über Bücher. Also die Aufgabe des Sommeliers finde ich insofern interessant, wenn man so viele Bereiche bespielen kann und oder so viele Themen reden kann, über Theater, über wenn jemand, jetzt in Dresden hatte ich ja die Weinbar, wenn wir da Gäste hatten, mit dem dann natürlich darüber zu reden, was der in der Semperoper schauen kann. Wenn der natürlich eine Oper erwähnt, mhm. dann sollte man da zumindest ein gewisses Grundbewusstsein, Verständnis dafür haben. Mhm. Und das hatte ich, ich war ja relativ jung, als ich im Restaurant Dieter Müller war. Und da hatte ich innerlich so das Gefühl, das hatte ich für mich vermisst. Ich war 25 und wusste viel über Wein, weil ich mich dann natürlich reingenördet habe. Aber diese eigentliche Lebenserfahrung, die fehlte mir da noch. Und das fand ich da so ein bisschen schade. Also ich finde, ein Sommelier sollte so viel mehr können als eigentlich nur Wein.
Das hast du völlig recht. Und also deswegen wage ich jetzt mal die These, dass der Sommelier-Beruf eigentlich der anspruchsvollste im Restaurant ist. Also natürlich der Koch oder die Köchin sind geben die Linie vor, die Philosophie und werden auch bewertet. Das ist natürlich auch das, worauf auch wir Kritikerinnen schauen, auf den Teller. Aber der Sommelier, der muss ja noch viel mehr ausloten und erspüren. Also der ist ja so der Mittler auch zwischen Koch und Gast und muss sowohl hineinspüren, was macht der Koch und wie stelle ich mich mit meinen Weinen darauf ein. Aber er hat dann noch die Rückmeldung und Rückkopplung durch den Gast, der vielleicht etwas ganz anderes will an dem Abend. Und das weiß er vorher ja nicht. Und wie der Gast gestimmt ist oder wie der jeweilige Gast, was für einen Weingeschmack der hat oder was für eine Weinwunschvorstellung. Und und wie gesagt, mit dem Sommelier ist man am meisten im Gespräch. Und von daher finde ich, das ist wirklich ein hochanspruchsvoller Beruf, der oftmals auch noch unterschätzt wird, ist so meine Einstellung, meine Meinung. Also, dass viele das gar nicht sehen, wie wichtig diese Position ist und was man daraus eigentlich alles machen könnte.
Ich denke, man darf dabei auch den wirtschaftlichen Ansatz nicht vernachlässigen oder in die Überlegung mit einbeziehen, dass ein Sommelier ja derjenige ist, der fast allabendlich darüber entscheidet, wie wirtschaftlich erfolgreich der Abend war, weil das Menü ja meistens feststeht, gerade in der heutigen Zeit, wo es dann noch ein Menü gibt, dann kann man zwischen 3 und 24 Gängen wählen, aber im Großen und Ganzen steht das fest, dann könnte man als Kellner vielleicht eine Flasche Wasser mehr oder weniger verkaufen, aber ob der Gast jetzt einen Wein mit einer Umsatzspanne von 100 oder 80.000 Euro trinkt, das entscheidet dann letztlich der Sommelier. Und dann aber eben auch das Feingefühl haben, dass Umsatz nicht alles ist, sondern das Wohlgefühl des Gastes. Mhm. Und dass er versucht, diesen Mittelweg dann irgendwo zu finden und eigentlich alle glücklich zu machen. Ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man auch erst reinwachsen muss. Also auch dieses Bewusstsein für Wirtschaftlichkeit.
Absolut. Also es gibt ja oftmals den Fall, dann lässt man sich hinreißen als Gast. Mhm. Und weil das eben auch so schön ist und der Sommelier einen so wunderbar also so betören kann und einen animiert, einen ganz teuren und ganz besonderen Wein zu bestellen und hinterher bereut man es, nicht? Also das muss der dann auch erspüren, ob das jetzt wirklich auch so im Budget oder auch in der Vorstellung des Gastes ist, nicht? Also da gehört ganz viel Psychologie und Fingerspitzengefühl dazu. Und ich finde ja auch immer, dass ein guter Sommelier es auch mit Würde ertragen muss, wenn der Gast sagt, ich möchte aber nur einen strammen Grauburgunder, nicht? Oder einen Lugana. Also das finde ich ist auch natürlich eine Kunst, wenn man es schafft, wirklich auch mit Begeisterung auf die Wünsche der Gäste einzugehen, die einem vielleicht nicht so liegen.
Jetzt hast du ja eine unglaubliche Restauranterfahrung. Hast du das Gefühl, die Sommelerie hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren geändert? Also ähnlich wie das Aussehen des Restaurants oder die Speisenkultur. Also es gibt kaum noch Tischwäsche irgendwo in den Restaurants. Viele Sachen wurden rationalisiert. Ein Sommelier ist mit einmal auch Maitre und so weiter. Also es sind ja ganz, ganz viele Sachen im Wandel. Hast du Sommeliers in vielleicht deiner Anfangszeit anders in Erinnerung, als sie heute sind?
Also ich habe sie in meiner Anfangszeit beim Feinschmecker schon als einschüchternder erlebt. Und als sehr viel strenger. Und es waren auch sehr viel Männer natürlich dabei. Also was ich sehr schön finde, die Entwicklung ist, dass wir auch ganz viele tolle Frauen haben in dem Bereich mittlerweile. Also ich könnte dir jetzt aus dem Stand mindestens 5 und dann auch gleich 10 tolle Sommelieren aus Deutschland aufzählen. Und so viele Köchinnen haben wir zum Beispiel gar nicht, ne? Also da passiert viel mehr. Und das war früher zu meiner Anfangszeit nicht so, da gab es natürlich die fantastische Paula Bosch, die Maßstäbe gesetzt hat und ich denke auch für viele Frauen und das ist sicherlich auch viele Frauen motiviert hat, in den Beruf zu gehen. Aber es war überwiegend männlich geprägt, es war sehr konservativ geprägt, es hatte für mich etwas Strenges, wie gesagt etwas Einschüchterndes und heute sind die Sommeliers oft seien es ganz coole Typen, nicht? Also aber auch wie die Köche, das hat sich ja alles sehr verändert. Also mit den Tattoos, den Piercings, den individuellen Frisuren, der coolen Kochklamotte. Also wir haben letztes Jahr im Feinschmecker mal so eine Geschichte gemacht und haben so Fotos abgebildet, wie sich auch das äußere Bild der Köche verändert hat seit Bocuse. Und ich glaube, das kann man ganz gut auch auf die Sommeliers übertragen. Also wenn ich jetzt mal hier so nur die Männer sehe, also eben wirklich so ein bisschen ältere Herren, streng, konservativ, mit so einer patriarchalischen Aura. Und heute ist ja so der Street-Style überall mit Sneakers und sehr locker und aber trotzdem kompetent. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung, was man auch in den Weinbars sieht, dass der Style und der Stil der Restaurants und der Bars lässig wird, aber das Weinwissen, die Weinkompetenz ist extrem hochwertig dabei. Und das, finde ich, sind eigentlich immer sehr, sehr gute Adressen, so, also wo Weingenuss nicht mehr so verkrampft ist und so streng. Früher war das ja auch so, dass, gut, das beklagen immer noch Frauen, aber das habe ich, die Erfahrung habe ich jetzt nicht so gemacht, dass immer nur die Männer probieren dürfen, dass nur die Männer die Weinkarten bekommen, dass nur Männer die Rechnung bekommen. Also das sehe ich nicht so, aber ich höre das immer wieder oder lese das auch auf Instagram. Gerade heute war wieder ein Post, dass das immer noch so sei in den Restaurants. Vermag ich jetzt nicht so beurteilen und zu bewerten. Aber früher war das natürlich viel extremer. Also ich habe das noch erlebt, dass man als Frau eine Carte Blanche bekam ohne Preise. Und das war halt alles sehr viel konservativer. Und das ist, hat sich verändert. Wobei es natürlich immer noch die großen Klassiker gibt, auch in Deutschland, wo der Sommelier oder auch natürlich der Service wirklich sehr formvollendet, stilvoll, alter Schule ist. Und ich finde, das muss es auch geben. Also das Spannende ist ja auch an unserer Branche die Vielfalt und dass es für jeden etwas gibt, dass es junge Gourmet-Lokale gibt, wie gesagt, wo die Leute, der Service-Sommeliers in Jeans und Sneakern kommen. Aber dass es genauso gut die gibt, die mit diesem Traubenanstecker am Revers, mit Krawatte oder mit Fliege und formvollendet dekantieren, also und das auch zelebrieren und wo es immer noch die gestärkten weißen Tischdecken gibt. Also ich finde, das gehört auch zur Gastronomie dazu und das soll bitte nicht aussterben.
Das finde ich auch, das soll bitte nicht aussterben und dass man eben so dieses, ich sag mal, neue, extrem lockere oder teilweise auch richtig überspitzt lockere nicht als Nonplusultra nimmt, sondern dass man so, dass jeder seine Schublade findet und diese dann vielleicht auch mit einer gewissen Perfektion auslebt. Ich fand es interessant, dass es selbst übers Flaschenöffnen ganz viele unterschiedliche Philosophien gibt. Also der eine sagt, ach, das machen wir in der Luft, das ist kein Problem. Und dann stecke ich mir alles in die Tasche. Der nächste, der braucht einen Gueridon und möchte das haben. Ich fand interessant von einigen Sommeliers jetzt in den Gesprächen, dass sie sagt, manchmal finde ich schade, dass der eigentliche Wein gar nicht mehr so diese Aufmerksamkeit oder die Flasche oder Zelebrieren gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommt. Man sollte für sich selber wahrscheinlich eine Philosophie finden, die dann zum Restaurant, zum Koch dann auch oder zum eigenen Stil halt auch passt. Also, dass nicht immer alles Insta-like sein muss, sondern dass es eigentlich, dass man echt damit in irgendeiner Art, Form und Weise ist und sich wohl mitfühlt. Aber ich finde es manchmal schade, dass so manche Rituale oder manche Servicepraktiken dann auch gänzlich verloren gehen. Gibt es irgendwas, was du total wertschätzt, wenn du das noch siehst? Also ist es dann das Ranfahren mit Gueridon und damit Kerze anzünden, tralala? Hm. Oder ist es vielleicht irgendwie dann doch, dass du für einen Wein 6 verschiedene Gläser bekommst? Oder worüber freust du dich? Über welches Ritual um Wein in Restaurants, wenn du das erlebst?
Also ich finde es schon schön, also so einen stilvollen Weinservice zu haben. Und ich finde, so, das muss auch das lockere Street-Style-Ambiente nicht unbedingt ausschließen. Also, das beobachte ich eigentlich auch immer noch gerne, so das Öffnen der Weinflasche oder der Champagnerflasche und das Dekantieren und das bewusste Einschenken, das Riechen am Korken. Das finde ich eigentlich ist ein sehr schönes Ritual. Und also was ich mir auch noch mehr wünschen würde, ist, dass man, wenn man einen offenen Wein bestellt, dass ich dann auch die Flasche präsentiert bekomme. Mhm. Also ich finde, das ist immer noch so ein Manko. Und das wertet für mich auch das Restaurant und den Weinservice total auf. Und das ist, finde ich, ein Detail, was oft vernachlässigt wird. Also weil ich da denke ich immer, naja, ist es jetzt wirklich auch der Wein? Also ich weiß ja nicht, nachher haben wir das verwechselt an der Bar. Das schwingt immer so mit. Aber ich finde es einfach schön, dass auch ein offener Wein, dass der zelebriert wird, dass man mir das Etikett zeigt, dass der Sommelier die Flasche mitbringt. Das finde ich einfach toll. Also, weil ich, wie gesagt, mir macht das dann auch Spaß, aufs Etikett zu gucken oder dann noch Informationen abzulesen. Das finde ich also etwas, was zu kurz kommt. Genauso gut beim Champagner. Da möchte ich auch gerne, dass die Flasche mit an den Tisch kommt, wenn ich ein Glas Champagner trinke. Das finde ich einfach schön als stilvollen Service. Und ansonsten finde ich es einfach toll. Das durfte ich so ein, zweimal erleben, wenn im Restaurant so ganz alte Weine aufgemacht werden. Also ich hatte mal einen Wein von 1966 und der dann wirklich so ganz vorsichtig und dann wirklich so der bröselige Korken. Und das ist ja wirklich, da braucht man sehr viel Feingefühl und Konzentration, damit das nicht zu Bruch geht. Und das finde ich ist auch so ein besonderer Moment einfach, so einen alten Wein zu öffnen.
Erlaube mir, über Geduld zu sprechen. Also nicht die Geduld des Heiligen, der auf den Knien wartet, das ist langweilig und riecht nach Weihrauch. Ich meine die Geduld der Menschen, die wissen, dass das Beste noch kommt, wenn man aufgehört hat, danach zu suchen. Die Art Geduld, die ein gutes Gespräch braucht, die ein guter Roman braucht, die ein Abend braucht, der erinnerungswürdig werden soll. Und nun lass mich über den Aperitivo sprechen, also den italienischen Aperitivo. Jenen kleinen bittersüßen Moment zwischen dem Ende des Arbeitstages und dem Beginn des Abendessens, in dem der Italiener innehält, das Leben betrachtet und beschließt, dass es sich lohnt. Und der Aperitivo ist keine Erfindung der Werbebranche, er ist eine zivilisatorische Leistung. Und wie alle zivilisatorischen Leistungen wurde er leider irgendwann industrialisiert, vereinheitlicht, in großen Mengen in orange-roten Flaschen abgefüllt und auf den Weltmarkt geschickt, wo er fleißig getrunken und nur noch entfernt an das erinnert, was er einmal war. Und ich sage das ohne böse Absicht, ich sage es. Also, es gibt ein kleines Dorf in Friaul, am südöstlichen Rand Italiens, wo die Alpen sich langsam entscheiden, flach zu werden, wo die Luft von Weinbergen, feuchten Wiesen und jenem unbestimmbaren Duft nach Geschichte riecht, den man nirgendwo kaufen kann. Dieses Dorf heißt Pecotto. Es hat keine besondere Schönheit, keine Kathedrale, keine Aussicht auf einen See. Was es hat, ist eine Distillerie. Und diese Distillerie hat die Geschichte des italienischen Schnapses, pardon, des Idlats, auf eine Art verändert, die man, wäre es in Frankreich passiert, längst mit Briefmarken und Straßennamen gefeiert hätte. Ja, ich weiß, es ist keine Außergewöhnlichkeit. In Italien gibt es Distillerien wie Kirchen. Viele alt mit Familiengeschichte, die sich in Nebelhöhlen. Was bei Nonino anders ist, der Nebel lichtet sich. Und darunter liegt etwas Überraschendes. Wir schreiben das Jahr 1973, genauer der 1. Dezember 1973. Es ist Freitag. Benito Nonino, dritte Generation, geboren 1934 in Pecotto. Ein Mann, der so scheu ist, dass er beim Reden lieber handelt und beim Handeln gerne schweigt. Steht in der Destillerie neben ihm Gianola Bolfoni Nonino, seine Frau. Seine Geschäftspartnerin, ja, und der eigentliche Motor aller Ereignisse, die jetzt gleich passieren werden. Beide wissen, was sie vorhaben. Beide wissen nicht, ob es funktioniert. Und was sie vorhaben, ist folgendes. Grappa aus einer einzigen Rebsorte herzustellen. Der seltenen und edelsten Frucht des Friauls. Getrennt. Im eigenen kupfernen Brennblasenapparat. Klingt simpel, war es nicht. Und dann fließt der erste Tropfen aus dem Brennblasenbogen. Gianola Nonino greift nach dem Glas. Sie riecht und sie ruft, Benito, Benito, wir haben es geschafft! Das ist der 1. Dezember 1973. Das ist der Beginn von allem, was danach kommt. Viele Jahre später kommt die Frau, die diese Geschichte jetzt erst möglich macht. Nicht Gianola, nicht Benito, sondern Silvia Nonino. Antonio Noninos Frau. Witwe geworden, anno 1940. Sie übernimmt die Distillerie als erste Frau in der Geschichte des Hauses und als eine der wenigen überhaupt in dieser Branche. Und weil Silvia eine leidenschaftliche Köchin ist, weil sie die Kräuter und Wurzeln und Früchte des Friauls kennt, wie ihre eigene Handschrift, schafft sie nebenbei etwas Bemerkenswertes. Ein Aperitivo. Den Aperitivo Bianco Nonino. Ein Schluck für das Vergnügen des Gaumens und den Geist. Es ist das erste Mal, dass in dieser Destillerie eine weibliche Hand in die Kunst der Kräuterliköre greift. Silvia wird nicht die Letzte sein. 78 Jahre später, 2018, entscheiden die Töchter Christina, Antoniella, Elisabetta und Francesca, die Enkelin, das Rezept der Großmutter neu zu denken, nicht zu kopieren, neu zu denken. Und das Ergebnis ist der L'Aperitivo Nonino Botanical. Und jetzt wird's interessant. Dieser Aperitivo ist nicht rot. Das ist das Erste, was man sofort bemerkt. Das Erste, was einen aufhorchen lässt. In einer Welt voller roter Bitter, voller orangefarbener Schaumdrinks, voller Zuckersyrup und Algenkräuter-Image, kommt Nonino mit einer Farbe, die sich nicht entscheiden kann. Zwischen Bernstein, zwischen Safran und dem Licht eines späten Friauler Nachmittags. Diese Farbe ist nicht gemacht. Sie entsteht durch die Infusion von Ringelblumen, die dem Destillat ihren warmen Ton schenken. Ganz ohne Farbstoff, ganz ohne Eingriff. 18 Botanicals, handgepflückt, morgens, wenn die Blüten offen sind. Und Safran ist dabei das teuerste Gewürz. Die Noninos bauen ihn selbst an, weil es der einzige Weg ist, sicher zu sein. Und als gebrannte Grundlage Fragolino. Die Erdbeerspinne unter den Rebsorten, so intensiv erdbeerartig, so unmittelbar fruchtig, dass er in Italien zeitweise verboten war, weil seine Süße als unlauterer Wettbewerb gegen den Wein galt. Das Destillat aus dieser Traube vollständig, als ganze Frucht, nicht nur in Tresta, gibt dem Aperitivo seinen Rückhalt. Seine Tiefe. Jenes leise fruchtige Unterfutter, das man schmeckt, ohne es benennen zu können. Der L'Aperitivo Nonino ist nicht der Abschluss dieser Geschichte. Er ist eine neue Seite, geschrieben von den Töchtern und deren Enkelin. Auf einem Rezept der Großmutter. Mit Kräutern der friulischen Erde. Safran aus eigenem Anbau und einer verbotenen Erdbeerspinne von einer Traube, die sich nicht verbieten lassen will. Vielen Dank für diese 127 Jahre Erfahrung und diese unglaublich tollen Produkte der Distillerie Nonino und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und wenn man das dann ausgiebig zelebriert und da eine Show draus macht, ohne vielleicht eine übertriebene Show draus zu machen, dann hat das einen gewissen Mehrwert. Ich finde das unglaublich wichtig, was du erwähnt hast, mit dem die Flasche an den Tisch des Gastes zu bringen. Mhm. Weil das zum einen, also wir sind visuelle Menschen, wir können uns eher an den Wein erinnern, wenn wir das Etikett sehen. Dann dieser Moment, wenn der Service am Tisch selber ist, weil letztlich bezahle ich ja als Mehrwert ja auch Service im Restaurant und möchte den Service dann auch an meinem Tisch haben. Dann natürlich dann die Glaubwürdigkeit, also ich will da jetzt keinem der Gläser serviert, Warenunterschiebung unterstellen, aber es ist natürlich manchmal, wenn man den Wein anders in Erinnerung hat, dann schon so ein komisches Gefühl, wo man sich fragt, ist das jetzt wirklich Grauburgunder oder
genau, das schwingt irgendwie mit, ne? Also ja, es ist immer so ein kleiner Verdacht im Hinterkopf, außer man kennt den Wein nur in- und auswendig. Aber das geht mir auch so, genau.
Und dann auch dieses Kommunizieren dabei, dass man halt auch die Chance des Probeschlucks nimmt. Also ich finde es auch mal ganz, ganz wichtig, dass man einen Probeschluck verabreicht, den Gast probieren lässt, dazu noch was sagt und damit interagiert, also menschlicht. Das ist ja Gastronomie und das wollen wir eigentlich in dem Sinne dann irgendwo auch haben. Und dann vielleicht irgendwie eine Geschichte vielleicht noch hört, was den Wein dann so ein bisschen versymbolisiert, also ein persönliches Bild gibt und das Restauranterlebnis damit steigert.
Das finde ich auch genau richtig, was du sagst, Silvio. Also ich finde es auch immer toll, wenn der Sommelier oder die Sommelier mir dann irgendeine Anekdote erzählt. Also ich muss jetzt nicht vielleicht unbedingt die dritte Gesteinsschicht erfahren, aber irgendwas, was mich so animiert, also über die Persönlichkeit des Winzers oder der Winzerin oder von einem, ja doch, irgendwie eine interessante Anbaumethode oder was man gerade erzählen kann, dass ich so andocken kann, so gedanklich und geistig, ne? Und sowas bleibt dann auch in Erinnerung. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Gäste, die dann halt so eine Art Smalltalk-Wissen auch weitertragen können, ne? Und dann sagen, guck mal hier, ich habe jetzt hier den Franciacorta von Ca' del Bosco gehabt und stellt euch mal vor, Maurizio Zanella, der hat eine Traubenwaschanlage gebaut und der wäscht die Trauben alle, bevor er sie keltert und presst und die hat er selber entwickelt und irgendwie so. Also das ist immer, finde ich, ja auch interessant, sich darüber auszutauschen oder sowas dann auch weiterzuerzählen und sowas bleibt dann auch im Gedächtnis und ist auch unterhaltsam und man will ja auch, also ein Restaurantbesuch ist ja auch manchmal wie ein Theaterbesuch, ne? Also man geht rein, ich finde das immer toll, auch wenn ich in ein neues Restaurant gehe. Wie sieht's da aus? Wie ist der Stil? Gibt es Musik? Was steht auf der Karte? Und man will ja auch irgendwo unterhalten werden. Und das finde ich halt irgendwie dann auch immer schön, wenn der Sommelier das dann auch nutzt, um halt auch so sein Wissen unterhaltsam, gut verpackt mitzuteilen.
Das große Problem bei uns Sommies ist ja oftmals, oder wir werden ganz oft gefragt, ob wir einen Lieblingswein haben, ob wir einen Weinstil haben. Und so meine innerliche Überzeugung oder meine Antwort ist dann immer nein, weil dann versuchen wir jeden von unserem Lieblingswein, von unserem Stil zu überzeugen und empfehlen natürlich, wenn ich hier Riesling-Jünger rauf und runter bin, dann muss natürlich jeder Riesling trinken oder ich messe alles an Riesling, was ich dann irgendwo probiere. Ich glaube aber, du hast es noch schwerer. Also, weil du solltest ja auf der einen Seite sehr offen sein und solltest dich auf die Empfehlungen, die Gedanken des Sommeliers, des Restaurateurs einlassen. Aber hast du einen Weinstil? Also hast du Lieblingsweine? Hast du ein Vorlieben oder versuchst du dich da auch komplett neutral zu halten?
Ja, also ich finde die Frage auch schwierig. Da geht es mir wie dir, Silvio. Das ist auch mal so ein bisschen wie die Frage nach dem Lieblingsbuch oder Lieblingssong. Vielleicht kann man das am Ende seines Lebens sagen. Es kommt ja immer noch viel Neues dazu. Aber ja, Lieblingsstil. Also ich sage immer so, also wenn es nur eine Rebsorte wäre, die ich noch bis zum Ende meines Lebens trinken dürfte, würde ich den Riesling wählen, tatsächlich. Ist jetzt nicht besonders originell, ich weiß. Aber naja, Riesling hat halt diese unglaubliche Vielfalt und das Alterungspotenzial und die verschiedenen Qualitätsstufen und die Ausprägung durch Europa, Deutschland und Übersee. Also ich denke schon, dass man sich allein mit Riesling schon fast ein halbes Leben oder ein ganzes Leben lang beschäftigen könnte, ohne dass es einem langweilig wird. Aber ich bin halt natürlich von Haus aus und durch meinen Beruf und meine Interessen natürlich offen und bin an allem interessiert, also was es gibt und auch an neuen Weinstilen oder daran interessiert, Armenien, Georgien zu probieren oder ich war letztes Jahr in Budapest und da hatte ich eine wunderbare ungarische Weinbegleitung von ungarischen Winzern und Wein, die gar nicht so nach Deutschland kommen, kleine Weingüter. Das ist natürlich toll und ja, ich liebe auch Spätburgunder oder auch ja, auch Chardonnay. Also das ist klar, ich bin da recht klassisch unterwegs, aber wie gesagt, finde eigentlich alles interessant zu probieren und jede Flasche ist wieder irgendwie ein neues Abenteuer und eine neue Überraschung. Und es ist immer wieder spannend, wenn ein Wein geschenkt wird und dann zu gucken, ah, wie riecht der, wie schmeckt der, was ist das, wo kommt der her? Also es ist immer wieder so, als würde man eine neue Insel betreten. Und von daher ist ja auch dieses Thema Wein so spannend und so unendlich, weil man auch nie damit fertig wird. Und auch da wieder würde ich sagen, ist auch eben dieser Beruf des Sommeliers so anspruchsvoll, aber auch so toll und spannend, weil es ja immer weitergeht. Also die Weine verändern sich, also durch Phänomene wie den Klimawandel oder es kommen neue Appellationen dazu. Neue Anbaugebiete, der Osten wird entdeckt, Rumänien, habe ich gehört, ist auch so ein neues Weinland oder Polen hatten wir jetzt gerade im Heft auch Tipps von polnischen Weinanbaugebieten. Also so geht es immer weiter und das macht es halt auch wirklich so interessant und deswegen, ich finde das immer so schade. Also ich habe auch kenne Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die trinken nur einen Winzer. Also immer wenn ich dort eingeladen bin zum Essen, dann gibt es immer nur den Winzer XY. Der ist ganz gut, aber ich sag mal, mein Gott, Kinder, also die Weinwelt ist doch so groß und so spannend. Soll ich euch mal was mitbringen? Nein, wir schwören auf ihn und wir fahren da auch immer hin und kaufen die Weine. Ist ja auch schön für den Winzer. Das ist ja auch eine tolle Beziehung auf der einen Seite. Und das ist ja auch so eine klassische Beziehung, so wie es früher vielleicht war. So, man hatte seinen Hauswinzer, seinen Hauswein. Zweimal im Jahr wurde der Kofferraum vollgeladen und dann war man ausgestattet. Aber irgendwie ist es doch auch sehr schade. Mir tut das immer so ein bisschen weh, so dass diese Freunde und Bekannten sich ja im Grunde nur so 0,0001 der möglichen Weinwelt nur das so erleben quasi, ne?
Ich habe mal gehört, dass das ganz viel mit Oxytocin zu tun hat,
Ja.
also dem Bindungshormon sozusagen, ähnlich wie bei
Ja,
Musik oder wie bei
stimmt.
Kunst. dass man in dem Augenblick, also wenn man nicht jeden Tag von morgens bis abends Wein probiert, dieses Wohlgefühl haben möchte und man dann nach Elementen sucht, die einem diese Wärme vermitteln oder gerade eben, weil Wein natürlich auch direkt ins limbische System geht und sofort die Emotionen ins Positive dann irgendwie oder Vertraute schwingen lässt, sucht man natürlich danach. Und deswegen haben eben viele Lieblingswinzer oder hat so manch einer Lieblingswinzer oder Lieblingsweinstil, den er dann in der Situation, wenn er zu Hause Wein trinkt, ganz gerne haben möchte oder spielen möchte. Aber das finde ich das Spannende bei dir im Beruf, und da muss ich mich selber oder auch unsere Kollegen manchmal disziplinieren, dass man nicht irgendwie dieses Gefühl hat, oh, ich habe schon so viel getrunken, ich muss nicht alles dieser Welt kennenlernen, sondern diese Neugierde, dass man die erhält und eben auch diese verschiedenen Entwicklungen, die manchmal aber auch noch in den Kinderschuhen steckt, trotzdem akzeptiert, die irgendwo wertschätzt und die dann auch positiv bewertet. Also ein Wein aus, keine Ahnung, Norwegen oder Finnland kann er noch nicht die Größe eines Rieslings aus Deutschland oder eines Burgunders haben, weil die Erfahrung manchmal fehlt. Und das mit einer gewissen Kontinuität. Und manchmal kosten die aber dann trotzdem noch mehr. Und dass man dann aber trotzdem sagt, natürlich probiere ich die gerne. Natürlich versuche ich das irgendwo einzuordnen. Oder eben Wein aus Polen oder was du alles erwähnt hast. Und selber dann eben auch so seine eigene Geschmacks- und Wissensbibliothek so ein wenig erweitert.
Mm. Was ist denn dein Lieblingswein, Silvio?
Habe ich, wie gesagt, keinen. Also es ist in der Tat so, dass ich da das auch mit aller Rigorosität versuche zu vermeiden, einen Lieblingswein zu haben, wenn man sich dann automatisch darauf konzentriert. Mm. Und die üblichen Vorlieben, die viele haben, wo ich mich freue, wenn ich das probiere, sei es Burgund, sei es Riesling, ist glaube ich, klar, aber auch gereifte Bordeaux, Italiener, Portugiesen, Überseeweine. Also ich finde ganz, ganz viele Sachen total spannend. Und manchmal motiviere ich mich dazu, eben auch in einer Rebsorte, die ich sonst immer ein wenig vernachlässigt habe, sei es Solaris oder Bacchus oder was auch immer, irgendwas zu finden, womit ich verstehen kann, warum jemand anderes das interessant findet. Und das ist dann auch wiederum eine Bereicherung. Selbst wenn ich sage, das würde ich mir jetzt alleine zu Hause nicht aufmachen, es trotzdem zu entdecken und dann den Reiz manchmal auch in der Entwicklung des Weins oder in der Kombination zu sehen. Oder als ich noch in der Weinbar war, dann in der Freude, die der andere hatte. Also mittels des Weines jemand anders Freude zu schenken, das zu erklären, warum er den gut findet, den fand er dann gut, und daraus eine Freude zu ziehen. Aber so jetzt wirklich, dass ich sage, ich habe einen Wein, ich könnte noch nicht mal sagen, welcher Wein mich am meisten beeindruckt hat. Mhm. Es gibt zwar manchmal irgendwie besonders alte, besonders irgendwie imposante, entwicklungsfähige, aber was für mich so als einziger Singulärer oder als Weinfamilie in ewiger Erinnerung bleibt, dafür gab es eigentlich zu viel, oder ist es so spannend? Das, wo ich selber merke, wo ich so ein bisschen eingeschränkt bin mittlerweile, ist in der Tat, dass ich nicht mehr zu viel Vielfalt möchte. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin, dass ich nicht unbedingt der größte Weinmenütrinker bin, sondern dann manchmal lieber eine Flasche nehme und die verfolge oder ein, zwei Gläschen und dann lieber ein zweites Glas davon, um mich auf die anderen Sachen ein bisschen intensiver einzustellen. Weil das, was du vorhin erwähntest, das finde ich auch ganz gravierend. Wenn ich im Restaurant bin, ich bin mit einer Partnerin oder mit Freunden im Restaurant, irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Entweder der Wein oder das Essen oder die Kommunikation mit den Freunden. Und schlimmste sind für mich persönlich Geschäftsessen im Restaurant, weil ich dann eigentlich nur Nahrungsaufnahme irgendwie betreibe und mich auf das Gespräch konzentriere, weil das ja dann auch eine gewisse Wertigkeit, Wichtigkeit hat. Und daher fand ich den Gedanken so schön, den du vorhin erwähntest, alleine essen zu gehen. Das ist natürlich katastrophal für ein Restaurant, wenn da 12 Tische und alle nur mit einer Person besetzt. Und natürlich auch dann von der Personalbindung, das darf man auch nicht vergessen, weil die einzelne Person redet mehr mit dem Sommelier, als wenn wir da jetzt einen Achtertisch haben.
Ich bin auch so ein Fall, oh Gott, der Schreck aller Sommeliers.
Nein, gar nicht. Das ist ja auch schön, und das ist ja das, was für einen Sommelier auch in nachhaltiger Erinnerung bleibt. Wenn wir einfach irgendwo nur immer Wein einschenken, weil es halt nach der Tisch, die wollen nicht reden oder weniger reden, dann ist das für einen selber nicht so intensiv und so prägend, als wenn man eine Person hat, die Wein ausgiebig erklären kann, das genießen kann, dann auch so ein bisschen mit dem Wort, mit den Empfindungen spielen kann, Feedback bekommt. Bei 8 Personen bekomme ich kein Feedback. Da probiert einer, sagt, ja, ist in Ordnung, und dann schenke ich ein. Also da bin ich ja mehr oder weniger die Servicekraft. Aber die Persönlichkeit kommt ja dann in der Kommunikation beim Einer- oder Zweiertisch zum Tragen. Und wenn man eine Mischung im Restaurant hat, dann ist das ist das eigentlich sehr gut.
Ich behalte auch viel mehr von einem Abend, wenn ich alleine essen gehe. Also das merke ich auch. Also eben, wie du sagtest, man konzentriert sich mehr zwangsläufig, ist nicht abgelenkt durch Gespräche. Also so die Abende, bei denen ich alleine essen war, die habe ich viel länger im Gedächtnis. Und auch die Aromen und Geschmacksbilder, also von den einzelnen Gerichten oder vom Wein, das ist schon so, ne? Dass man dann eine andere Aufmerksamkeit hat. Ja, genau. Aber genau, ich sehe trotzdem wenige Menschen allein essen. Also das ist immer noch eine Rarität und Frauen noch weniger, ne? Die abends allein im Restaurant sitzen. Manchmal in Hotelrestaurants, aber das ist doch immer noch eine Seltenheit.
Es geht einem dann auch was, auch von den Weinbeschreibungen selber. Wie magst du Weine am liebsten beschrieben haben? Also du hast ja vorhin schon erwähnt, weniger rein technische Sachen, sondern eher mit Geschichten. Mhm. Aber findest du es schön interessant, wenn man mit Metaphern arbeitet, wenn man versucht, dem Wein ein Gesicht zu geben? Hast du Lieblingsmetapher, falls ja? Oder gibt es gewisse Weinwörter, die du total super findest, wo du dich drüber freust, die du vielleicht selber gebrauchst und manche, wo du sagst, nee, nicht du auch noch mit dem Wort?
In der Zeit lang sagten ja alle Grip, ne? Oder sagen sie immer noch.
Ja.
Der Wein hat Grip oder die berühmte Mineralität oder Mineralik. Ja, also Metaphern. Also es ist, also wir schreiben ja beim Feinschmecker über Wein und auch über Essen und es ist gar nicht so einfach, also das in Worte zu fassen. Und ich würde fast sagen, es ist noch schwieriger über Essen zu schreiben als über Wein, weil es gar nicht so viele Begriffe gibt und gar nicht so viele Worte. Also entweder man wird unheimlich blumig und poetisch und da muss man natürlich immer sehr aufpassen, dass man nicht so in die absolute rosarote Kitschwelt abdriftet.
Ja.
Und oft haben wir auch nicht so viel Platz. aber dann immer so ein treffendes, griffiges Wort zu finden, ohne dass man sich ständig wiederholt, ist gar nicht so einfach, kann ich dir sagen. Also das wirklich so unterhaltsam und genau auf den Punkt zu bringen. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich so Lieblingsweinbegriffe habe. Also es hängt ja immer von dem Wein ab, den man beschreibt. Und ich hüte mich eigentlich, also ich habe ja Germanistik studiert und von daher versuche ich immer, also mich auch so vor allen möglichen Sprachbildern oder so abenteuerlichen Metaphern ein bisschen fernzuhalten, weil das, wie gesagt, immer eine Gratwanderung ist, wo man weiß nicht, es ist so wie mit der Ironie, die man aufschreibt, verstehe ich das nur oder können auch die anderen darüber lachen, also die Leserinnen und Leser in dem Fall. Also das ist nicht so einfach.
Das stimmt, ja.
Also ich versuche das eigentlich relativ geradeaus zu machen, aber natürlich hat nichts dagegen, wenn man Metaphern nimmt. Also das bietet sich natürlich auch an, eine Sinfonie der Aromen oder ein Wein wie ein Paukenschlag oder wenn man die Autowelt nimmt, hier gibt der Winzer Gas oder der hat ordentlich PS oder da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Es muss natürlich auch unterhaltsam bleiben. Also ich denke mal, um eine einfache Antwort auf deine Frage zu geben, Metaphern ja, aber wohl dosiert.
Und es stimmt, was du sagtest, dass es immer eine Wortsaison gibt für Weinfachbegriffe.
So Moden,
also es war eine Zeit lang, war es ja eine gewisse Mode, genau, war es Mineralität oder Mineralik, wo ich immer noch nicht weiß, was davon richtig ist, ob Mineralität oder Mineralik. Im Duden steht nichts von beiden.
Also wir haben uns beim Feinschmecker auf Mineralität geeinigt und haben irgendwann mal beschlossen, dass es Mineralik nicht gibt.
Okay, gut, das hilft mir schon mal. Also ich hab da auch nie eine plausible Antwort von irgendjemand, auch nicht vom Winzern bekommen. Aber jetzt gerade so trendy ist Salzigkeit oder Trinkfluss oder Grip, genau. Ja, wie du
oder
sagst.
Oder Stoff, ist, ne? Sagen Zeit ja auch viele, der Stoff.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Oder Gerät zum Wein, das ist eher, aber dann schon so ein bisschen so männlich jung, ne? Also so dieses Gerät oder was hatte ich noch neulich irgendwie gehört? Irgendwas mit Niagara oder Schluckbremse oder irgendwie Trinkspaß. Ah ja, was ich auch mal lustig finde, ist, wenn es heißt, der Wein ist trinkig. Also das verstehen zum Beispiel, glaube ich, nur Menschen aus der Weinbubble. Also so normale Menschen, die sagen, ja, trinke ich ja, wieso, wie denn sonst? Also wie soll man denn sonst, wenn nicht trinken? Also wieso trinke ich? Also Ne, das ist aber auch so saftig, ist ja auch so ein Begriff.
Bist du etwa einer von denen, die glauben, sie kennen schon alles, was die Toskana zu bieten hat? Also von fetten Supertaskens, die mit französischen Rebsorten herumstolzieren, bis zu den Brunellos, die sich benehmen, als hätten sie den Papst persönlich in der Flasche. Dann lass mich dir diese Geschichte erzählen. Stell dir vor, du bist im Jahr 1995 und zwei alte Haudegen aus zwei Welten treffen sich wie zwei Flusslotsen zufällig am selben Ufer. Auf der einen Seite Vittorio Frescobaldi, Erbe einer Familie, die seit 700 Jahren Wein macht. Seit die ersten Vorfahren nach Florenz zogen und schon im Mittelalter Könige und Päpste mit ihren Fässern versorgten. Die Frescobaldis haben Burgen gebaut, Kriege geführt und Weine gekeltert, die älter sind als so manche europäische Monarchie. Auf der anderen Seite Robert Mondavi. Der kalifornische Visionär aus dem Napa, der den Überseewein mit offenen Armen und einem Lächeln begrüßte, das so breit war wie der Pazifik. Diese beiden schauten sich an und sagten: Lass uns in Montalcino etwas machen, das die Tradition ehrt, ohne sie zu erwürgen. Keinen reinen Sangiovese, der sich wie ein grantiger Etrusker aufführt, und keinen reinen Merlot, der wie ein Hollywood-Schauspieler glänzt, sondern eine Ehe. Luce. Das Licht, das aus Sangiovese und Merlot entsteht. Ein Supertasken, der die Grenzen der DOCG sprengt, ohne sie zu zertrümmern. 10 Jahre später, nach Mondavis Tod, übernimmt die Frescobaldi-Familie allein das Ruder. Lamberto Frescobaldi, der Sohn, führt es heute mit der ruhigen Hand eines Mannes, der weiß, dass man einen guten Wein nicht hetzt, sondern ihn wie einen alten Freund behandelt. Respektvoll, geduldig und mit einem Augenzwinkern. Und genau dort, in Castelnuovo dell'Abate, südöstlich von Montalcino, wo die Hügel sich wie eine alte, faltige Großmutter ans Orchiatal schmiegen und der Monte Amiata wie ein schlafender Riese im Hintergrund wacht, liegt Tenuta Luce. 615 Hektar Land, davon 88 Reben, in einer Höhe von ungefähr 380 Metern. Kein flaches, langweiliges Tal wie in manchen anderen Ecken der Toskana, wo der Wein nur so vor sich hindöst. Hier peitscht der Wind aus dem Tal herauf, bringt kühle Luft vom Vulkanberg herunter und sorgt für diese täglichen Temperatursprünge. Tagsüber brennt die Sonne wie ein Schmiedehammer. Nachts fällt die Kälte wie ein Dieb, der die Säure wachkitzelt und die Aromen festhält, als wären sie Goldmünzen. Aber es gibt nicht nur den Luce, es gibt auch dem Brunello di Montalcino. Und bitte, lass mich dir von dem erzählen. Der Brunello selbst ist ihr Tribut an die Tradition. 100% Sangiovese Grosso. Hauptsächlich aus den Madonnino-Weingärten. Einer Parzelle, die so perfekt ausgerichtet ist, dass sie aussieht, als hätte sie die Natur extra für diesen Wein angelegt. Exposition Süd-Südost. Ideal, um die Sonne einzufangen und sie zu verbrennen. Und die Reben wurzeln tief. In diesem so besonderen Galestro-Schieferboden natürlich, der nichts freiwillig hergibt. Genau wie ein alter Toskaner, der erst nach dem dritten Glas redet. Handlese natürlich. Bei Maschinen sind hier so viele am Platz, als wären sie ein Amerikaner in einer toskanischen Trattoria, der Pasta mit Ketchup bestellt. Niedrige Erträge, biodynamische Pflege, Respekt vor dem Terroir. Das ist hier kein Kellertrick, das ist Philosophie. Und dann haben wir diesen 2021er. Ah, da kommt der Spaß in dieser ganzen Geschichte. 2021 war kein Jahr der brüllenden Hitzebomben, die so viele Brunellos in überreife alkoholische Monstrositäten verwandeln. Es war ein klassischer, altmodischer Jahrgang. Frisch, elegant, mit genau der richtigen Portion Regen im Juli. Kühlen Nächten, die die Säure wie ein Wecker klingeln ließen, und einem September, der die Trauben reifen ließ, ohne sie zu ertränken. Die Erträge niedrig, die Selektion gnadenlos. Wie ein Richter, der Schmuggler verurteilt. Und das Ergebnis? Ein Brunello, der nicht protzt wie ein Supertasken aus dem Bolgeri, sondern der still da sitzt und euch mit einem trockenen Lächeln ansieht. Als wollte er sagen, ich bin der echte Toskaner hier. Der Rest ist nur Show. 100% Sangiovese pur, keine Kompromisse, keine Mode. Und natürlich der Luce selbst, ihr Supertasker mit Merlot, ist die Brücke zur Welt. Opulent, aber elegant. Ein Kind der Frescobaldi-Mondavi-Ehe. Das zeigt, was passiert, wenn Toskana und Kalifornien sich küssen. Aber der Brunello, der ist der echte Toskaner. Störrisch, tiefgründig, mit einem Augenzwinkern, das sagt, ich brauche keine französische Bereicherung. Ich habe den Stein und die Sonne. Und er altert grandios. 10, 15, 20 Jahre und plötzlich tauchen Trüffel, Leder und Tabak auf, ohne dass die Frucht je stirbt. Es ist ein Wein für die, die wissen, dass ein guter Wein eine gute Geschichte ist. Er braucht Zeit, um sich zu entfalten. Und wenn er es tut, lacht ihr laut auf, weil er euch genau da trifft, wo es weh tut. Im Herzen. Herzlichen Dank für diesen besonderen Brunello di Montalcino, der Tinuta Luce und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Schreiben Sommelieren die Wein anders als Sommeliers oder?
Ach, ich glaube
nicht. Ist dir das mal aufgefallen?
Nee? Also, okay. Oder ich habe noch nicht so richtig drauf geachtet.
Ja.
Ich würde aber mal sagen, ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist zwischen Männern und Frauen. Es ist vielleicht eher so die Persönlichkeit. Mhm. Aber es kann natürlich sein, jetzt doch, wenn ich drüber nachdenke, dass Männer vielleicht manchmal doch eher so eine Art maskuline, kerligere Sprache haben beim Wein. Aber auch hier ohne zu verallgemeinern, ne? Aber vielleicht tendenziell. Nee,
gar nicht. Ja. Also habe ich auch noch nicht drauf geachtet und ich versuche jetzt so gerade auch die Gespräche der letzten Podcasts so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Eigentlich, wenn man wahrscheinlich das mit einer Stimmverzerrung irgendwie drüber laufen lassen würde, sobald es um die Weinansprache geht, glaube ich, gäbe es da keine gravierenden Unterschiede. Ist auch interessant. Weil sonst, wenn man über Mode redet oder über Kunst, glaube ich schon, dass Frauen das anders sehen, weil sie einen anderen Feinsinn, einen anderen Tiefsinn, eine andere Komplexität in ihrer Wahrnehmung haben. Und ich glaube auch schon, dass sie Wein anders aufnehmen, aber in einer Weinbeschreibung bei einem Restaurantbesuch, glaube ich, kann man das gar nicht ausspielen.
Glaube ich auch nicht. Also auch wenn ich jetzt an unsere Texte denke, also wir haben ja auch Weinautoren und Autorinnen. Also würde ich jetzt auch keinen Unterschied sehen. Also wenn du den Namen verdeckst, könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob das von einem Mann oder von einer Frau geschrieben ist. Mhm. Also das ist dann wirklich eher so der individuelle Stil. Schreibt jemand unterhaltsamer oder ernsthafter oder tiefgründiger oder so ein bisschen lockerer? Da würde ich eher so die Unterschiede sehen. Oder ein bisschen salopper oder mokanter. Also da sehe ich so die Unterschiede unserer Autoren, aber jetzt nicht, also Männer, Frauen, nee, also ist mir auch in all den Jahren noch nicht aufgefallen. Aber früher natürlich, also wenn du den alten Feinschmecker, wir hatten ja letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum, ja. Also da konnte man schon noch so eine, wenn, da haben ja auch überwiegend Männer über Wein geschrieben, also es hatte schon so was Gravitätisches, ne? Also wirklich so was Pastorales und etwas recht Belehrendes. Und aber vielleicht hätten Frauen auch so geschrieben, wenn sie damals in dem Beruf stärker vertreten gewesen wären. Vielleicht war das auch einfach auch das nur der Stil der Zeit.
Ja. Ja. Aber ich begrüße schon, dass man versucht, den Wein so wenig aus dem Heiligtum herauszunehmen und ihm eine gewisse Natürlichkeit zu geben, damit man dann natürlich auch die Barrieren dann irgendwo einreißen kann und zeigen kann, soll einfach Spaß machen auf der einen Seite. Man darf aber auch nicht ins zu einfache oder in die zu einfache Sprache dann irgendwo.
Nee, also auch einfach nur so dieses, wie meine Mutter sagen würde, Straßendeutsch. Ja. Einfach so schlagwortartig. Das finde ich auch nicht richtig. Also ich finde auch, das wird dem Wein nicht gerecht, wenn es ein guter Wein ist, natürlich.
Ja.
Also so ein gewisses Maß an Auseinandersetzung. Und ich meine, man muss mal sagen, der Winzer und die Winzerin, die geben sich Mühe mit ihrem Wein und dann sollten wir uns auch Mühe geben, den Wein auch adäquat zu beschreiben.
Wie findest du, sollte man am besten mit Wein beginnen? Sollte man möglichst, weil du gerade mit Winzer und Winzerinnen und geben sich Mühe und das spricht natürlich für eine gewisse Qualität. Da stelle ich mir immer die Frage, also was ist so ein guter Anfang fürs Weintrinken? Oder wenn man sich da versucht, ernsthaft mit auseinanderzusetzen, sollte man gleich in die Vollen gehen und sagen, für mich das Beste und dann verstehe ich, was gut ist? Oder sollte man sich langsam hochtrinken?
Ja, es hängt natürlich auch so von den finanziellen Möglichkeiten ab, die man hat.
Davon mal abgesehen, also das ist klar, dass man...
Aber okay, so, davon mal abgesehen, Bordeaux wenn Zeit und Raum keine Rolle spielen.
Ja, natürlich nicht.
Also, ja, ich würde sagen, also wenn ich jetzt so Newcomerin bin, würde ich mir eine Rebsorte schnappen sozusagen, also die ich aber gerne mag. Also das kann man ja vorher austesten. Also mag ich Sauvignon Blanc, mag ich Weißburgunder, mag ich Grauburgunder, mag ich Riesling oder mag ich Cabernet Sauvignon, also irgendeine eine Rebsorte. Und dann würde ich mir von dieser Rebsorte verschiedene, also Weine verschiedener Winzer kaufen, verschiedener Jahrgänge, verschiedener Herkünfte. Und dann würde ich mich erstmal nur mit dieser Rebsorte beschäftigen und gucken, wie sind da so die Unterschiede, die Ausprägungen. Also, und dann würde ich genau mich daran so, also das Wichtigste ist ja, denke ich, oder vielleicht sind wir uns da ja auch einig, Silvio, also dass man herausfindet, was einem wirklich schmeckt. Ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem Sommelier aus dem Chör hier in Hamburg, Johannes, und der sagte, ich bin immer froh, wenn ein Gast sagt, nee, der Wein schmeckt mir nicht, hast du nicht was anderes? Und er meinte, das ist eigentlich eine tolle Aussage, weil dieser Mensch hat schon seinen Geschmack gefunden. Und das würde ich auch so sehen. Also einfach herauszufinden, das ist ja auch so ein bisschen, wer bin ich und was schmeckt mir? Und das gilt ja für viele Bereiche des Lebens und auch beim Wein. Also was gefällt mir eigentlich und was gefällt mir nicht? Um das auch dann an den Sommelier oder an die Sommelier weiterzugeben. Das finde ich ist schon ein Schritt so in die richtige Richtung, sich ein bisschen mit Wein auszukennen. Also das wäre jetzt so mein Weg. Also ich glaube aber, dass die meisten Menschen diffus anfangen und so war das bei mir auch. Also man stolpert so rein in die Weinwelt und dann trinkt man hier mal und dann trinkt man dort mal und dann denkst du irgendwann, ah, das gefällt mir aber besonders gut, was ist denn das? Und dann guckt man so in diese Richtung weiter und dann guckt man nach links und nach rechts. Aber ich finde es immer sehr interessant, sich einfach mal mit einer Rebsorte zu beschäftigen. Kann man übrigens auch immer mal machen. Es ist, glaube ich,
war auch meine Empfehlung bei einigen Interessierten, die zu mir kamen und sagten, oh, jetzt ja, bin ich da so reingestolpert, wie du es beschrieben hast. Jetzt möchte ich mich da ein bisschen ernsthafter oder ein bisschen tiefsinniger mit beschäftigen. Wie kann ich das machen? War meine Empfehlung immer über die Rebsorte, weil dann finde ich, versteht man auch die Komplexität des Weins. Weil dann kann man verschiedene Jahrgänge probieren und merkt, okay, das ist da ganz anders. Man kann Alten nehmen, Jungen, von mir aus Riesling oder Grauburgunder probieren. Man kann verschiedene Regionen, verschiedene Stile, Ausbauweisen. Und so kann man sich ganz in seinem eigenen Geschwindigkeitsgefühl dem Ganzen und auch damit der Komplexität nähern. Aber wie kann man einem Nichttrinker, der vielleicht ganz, ganz wenig Erfahrung hat, erklären, warum Wein wirklich so was Besonderes ist?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage.
Oder? Ich finde die ganz schwer.
Ja.
Also man kann da ja so, mit Worten kann man viel bauen, also orientieren, nicht erzählen. Aber damit es glaubwürdig ist oder damit es eben auch sowohl leidenschaftlich als auch tiefsinnig ist, finde ich das echt schwierig.
Ja, das ist wirklich schwer. Also, also eigentlich ist es ja immer gut, ein Nicht-Weintrinker hat mal einen Aha-Effekt. Nicht? Aber es ist natürlich schwierig, den zu produzieren, wenn man gar nicht weiß, was würde diese Menschen nun schmecken, der bisher immer nur Bier getrunken hat oder Spirituosen oder gar nichts oder nur alkoholfrei. Also also Wein ist natürlich ein faszinierendes Getränk. Das wissen wir, die wir uns in dieser Weinwelt bewegen, sowieso. Also faszinierend finde ich ja schon mal oder interessant am Wein. Es ist ja auch ein landwirtschaftliches Produkt. Und aber man könnte sagen, fast das Einzige oder vielleicht sogar das Einzige, das den Namen seines Schöpfers auf dem Etikett trägt. Das ist ja bei anderen Produkten, bei Lebensmitteln, das steht ja auf keiner Kartoffel oder nicht auf einer Avocado oder nicht auf einer Mandarine. Aber wir sagen ja immer, also ich trinke einen, sage ich mal, Knipser oder einen Wittmann oder einen Prüm.
Danke.
Und das hast du aber bei anderen Produkten nicht. Also der Winzer steht ja mit seinem Namen, wenn wir uns über gute Weine unterhalten natürlich, mit seinem Namen für dieses Produkt gerade. Und das ist schon mal etwas, was den Wein hervorhebt und auszeichnet und so besonders macht gegenüber vielen, vielen anderen Produkten, die aus der Erde kommen sozusagen oder die aus dem Boden kommen und die aus der Landwirtschaft kommen. Und naja, Wein ist etwas, ein lebendiges Produkt, das sich entwickelt. Es entwickelt sich am Abend im Glas, es entwickelt sich über die Jahre. Also es lebt sozusagen und es trägt die Handschrift des Winzers in sich, es trägt den Charakter des Bodens in sich, es trägt das Klima in sich. Also alles fließt ein in den Geschmack, den ich dann im Glas habe. Und diese Faktoren sind einzigartig. ob ich mit dieser Rede jemanden überzeugen kann, der noch nie Wein getrunken hat, Silvio. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ob das jetzt auch wieder etwas ist, worüber wir uns verständigen, die wir sowieso schon überzeugt sind vom Wein. Also ich glaube, man bekommt Leute, die weinavers sind und keinen Zugang haben, vielleicht auch über Geschichten. Also so versuchen wir das auch immer bei uns im Heft, dass wir einfach Wein über Geschichten erzählen, über die Persönlichkeiten, die dahinter stecken, versuchen auch einen anekdotischen Weg zu finden. Und ich merke auch immer, wenn ich das so Freunden erzähle, die wenig Bezug zum Wein haben, dann sagen die auch mal, ah, das ist ja interessant, ach so, und ja, das ist ja eine interessante Geschichte. Also da kriegt man, glaube ich, die Leute schon. Wenn dann parallel dazu der Wein im Glas ist und man erzählt das animierend, moderiert den Wein, erzählt, was das für Leute sind. Oder zum Beispiel, ich erzähle auch immer gern die Geschichte von Eva Fricke, die kommt nun aus Bremen oder Norddeutschland, so wie ich auch, die halt als Quereinsteigerin angefangen hat, einen ganz anderen Hintergrund hat und einfach mal so in den Rheingau gezogen ist, ohne irgendwelche Geräte und angefangen hat. Also sowas interessiert dann Leute auch, die sonst keinen Weinbezug haben. Also ich denke, man muss dann Geschichten finden, mit denen sich jeder Mensch so identifizieren kann oder abgleichen kann und die Weinwelt nicht als etwas darstellen, was unerreichbar ist, was unglaublich teuer ist, was Menschen machen für andere Menschen, die in einer anderen Sphäre leben, sondern das hat genauso viel auch mit mir zu tun. Also so würde ich es dann versuchen.
Gerade zum Beispiel in dem Fall von Eva Fricke oder eben auch anderen Quereinsteiger fragt man sich dann ja, warum? Und dann macht man dieses Interessensfenster auf, wo man dann versucht, Verständnis dafür aufzubauen. Könntest du Wein in ein Wort pressen? Also gibt es ein Wort für Wein?
Wein ist schon faszinierend, könnte man sagen. Ein Faszinosum. Also in dem, was ich gerade beschrieben habe.
Ja, ja.
Finde ich schon faszinierend, ja. Ich würde sagen, ein faszinierendes Produkt.
Toll. Du hattest gerade von dem Aha-Erlebnis, dass manch einer, der mit Wein beginnt, gerne haben sollte oder einen das so richtig in den Sog ziehen kann. Hattest du so ein Aha-Erlebnis, wo du Wein mal anders probiert hast und wahrgenommen hast, wow, auch das kann Wein?
Ja, ich würde sagen, so meine Weingeschichte fing tatsächlich, also ganz klassisch oder so traumhaft an in Bordeaux. Also ich habe in Bordeaux nämlich ein Jahr studiert und das war Ende der 80er, wo wir in Deutschland halt noch ganz anders gegessen haben, also auch viel einfacher. Da gab es halt die ganze Vielfalt an Olivenölen, die wir heute haben, oder an Salzen und auch im Weinbereich. Also ich hatte vorher in Göttingen studiert und da habe ich immer so schreckliche Sachen getrunken wie Altbierbowle oder Weißherbst. Also das waren so meine Studentengetränke und solche Sachen aus den in den Studentenkneipen. Naja, und dann war ich in Bordeaux und wollte mir etwas dazu verdienen und habe dann so als Reiseleiterin gearbeitet und habe dann so Busse in die Weinregion geführt und habe das dann moderiert und dann kam, wie gesagt, fuhren wir auch in die Weinregionen und kamen dann auch mal ins Chateau Margaux oder dann gab es dann halt auch so Lunchtermine und Abendessen in den Weinreben. Und dort durften wir Reiseleiterin auch dann auch mitessen und dann gab es. Ist ja
katastrophal.
Auch, bitte?
Ist ja katastrophal, du Arme.
Ja,
siehst und dann du, ich in bin jungen Jahren schon so traumatisiert, so schreckliche Erlebnisse zu haben. Ja.
Und da bekam ich dann eben auch, also wir haben jetzt nicht die teuersten Chateau Margaux natürlich eingeschenkt, ist ja klar. Aber trotzdem waren diese Weine schon um Universen besser als das, was ich aus meiner Studentenzeit kannte. Oder also ich bin gebürtige Bremerin, ist ja auch eigentlich eine berühmte Weinstadt, aber die haben damals, war das auch die Zeit, gar nicht so Wein getrunken. Und damals waren die Weine ja auch noch nicht so gut, wie sie heute sind. Also der deutsche Weinboom, glaube ich, der entwickelte sich damals gerade erst. Also so guter Wein war gar nicht so leicht verfügbar wie heute. Naja, und da hatte ich wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich dachte, wow, also, puh, also ein Bordeaux, das ist ja unfassbar. Also, das fand ich schon toll. Also, so gepaart dann auch mit der ganzen Esskultur dort. Und ich fand es auch immer toll. Also, ich habe da in einer WG gewohnt mit zwei Studentinnen, wie selbstverständlich die auch einfach dann mit Wein umgegangen sind. Also die haben dann einfach abends eine Flasche Wein mitgebracht, dann hat man die getrunken und dann sagte sie eine, ja, ich habe hier einen Montbazillac und so und dann wurde der ausgeschenkt und dazu gab es dann so Käse. Und das, diese Kultur kannte ich damals noch gar nicht so aus meinem norddeutschen Leben. Und das hat mich halt unheimlich fasziniert. Und eben auch eigentlich so bis heute, dass die das auch gar nicht so auf einen Altar gehoben haben, sondern das war so Teil des Lebens. Auch wenn man damals nicht viel Geld hatte an der Uni, aber trotzdem haben die meine Mitkommilitonen oder die Freunde, die ich da hatte, einfach versucht, mit einfachen Mitteln so das kulinarische Leben zu zelebrieren und selbst aus wenigen Zutaten sich so ein kleines Menü zusammenzustellen abends. Also nicht alles auf einen Teller zu legen, sondern aus verschiedenen Komponenten, also wie gesagt, so kleine unterschiedliche Gänge zu machen und eben auch selbstverständlich dazu abends ein Glas Wein zu trinken. Ohne dass man sagt, oh, willst du heute Wein trinken? Heute ist aber doch Mittwoch und gar nicht Samstag und ja, ist das nicht zu teuer? Also irgendwie so dieser ganz entspannte Umgang mit guten Produkten und eben auch guten Wein. Also das hat mich damals wirklich sehr geprägt und so auf die Spur des Genusses gebracht.
Dem Sauvignon Blanc aus dem Hause Babbage aus dem Jahre 2025 aus dem Marlborough sollte man sich genauso hüten wie vor allzu ehrlichen Menschen. Denn auch er sagt die Wahrheit, ohne sich um die Gefühle seines Publikums zu scheren. Nicht laut, nicht geschniegelt. Wie ein Sauvignon Blanc aus der internationalen Komfortzone, sondern klar, kühl und mit der unverschämten Direktheit eines Klimas, das keine Kompromisse kennt. Der Babbage Sauvignon Blanc 2025 ist kein Wein, der gefallen will. Er ist ein Wein, der überzeugt. Und zwar nicht durch Charme, sondern durch Präzision. Und genau das ist der Unterschied, den man schmecken kann. Also, zunächst Marlborough. Oder genauer, Marlborough, jenes windgepeitschte Stück Neuseeland, das in den 1970er Jahren noch mehr schärfer als Reben kannte und heute mit der Selbstverständlichkeit eines Naturgesetzes Sauvignon Blanc produziert. Und hier passiert etwas, das sich mit europäischer Weinromantik nur schwer erklären lässt. Die Sonne scheint intensiv, fast aggressiv. Und dann fällt die Temperatur nachts so weit ab, dass die Säure wie ein aufgezogener Draht stehen bleibt. Und das Ergebnis ist kein frischer Wein. Das Ergebnis ist ein System unter Spannung. Und genau dort setzt Babbage an. Und Babbage ist kein modernes Projekt, kein schnell zusammengezimmerter Exportraum. Dieses Weingut existiert seit über 100 Jahren, seit dem Jahre 1916, gegründet von kroatischen Einwanderern. Lange bevor Marlborough überhaupt wusste, dass es einmal Sauvignon Blanc Weltmacht sein wird. Und das ist entscheidend. Denn während viele Produzenten Marlborough den Stil verwalten, hat Babbage ihn miterlebt, geformt, mit aufgebaut. Hier wird nicht imitiert, hier wird fortgeschrieben. Und der Sauvignon Blanc ist dabei so etwas wie die ungeschminkte Version dieses Verständnisses. Kein Holz, keine Ablenkung. Kein Versuch, etwas zu kaschieren, was ohnehin offensichtlich wäre. Stattdessen Fokus. Und im Glas beginnt alles mit einer fast provokativen Klarheit. Limette, Stachelbeere. Und ja, auch ein Hauch von frisch geschnittenem Gras, aber nicht dieses Klischeehafte. Sondern eher wie der erste Schnitt nach einem kalten Morgen. Und dann kommt etwas, das viele Sauvignon Blancs versprechen, aber nur wenige einlösen. Spannung ohne Hysterie. Die Säure ist da, aber sie schreit nicht. Sie hält den Wein zusammen wie ein gut gesetztes Argument, das keinen Nachdruck braucht, um zu wirken. Man könnte sagen, dieser Wein hat Charakter. Nicht im moralischen Sinne, es wird so einfach, sondern im strukturellen. Er weiß, wo er hin will. Und er geht dorthin, ohne sich umzusehen. Technisch betrachtet, alles kein Hexenwerk. Und gerade das macht es so bemerkenswert. Kühle Vergärung im Edelstahl, um die Primäraromen zu bewahren. Frühe Lese, um Säure und Frische zu sichern. Sorgfältige Parzellenauswahl innerhalb Marlboroughs. Oft in den kühleren Subregionen, wo Wind- und Temperaturunterschiede die Trauben zu mehr Disziplin zwingen. Das klingt nach Lehrbuch, aber wie so oft ist die Kunst nicht in der Theorie, sondern in der Konsequenz.
Denn Marlboro verzeiht viel, vielleicht zu viel. Zu viel Frucht, zu viel Lautstärke, zu viel von dieser nervösen Zitrus-Litchi-Aromatik, die man inzwischen fast automatisch erwartet. Babbage geht einen anderen Weg. Der Sauvignon Blanc von Babbage wird kontrollierter, fast nüchterner, im besten Sinne. Er liefert alles, was ein großer Sauvignon Blanc liefern soll. Und gleichzeitig lässt er alles weg, was ihn banal machen würde. Und genau hier wird es interessant für den, der sich ernsthaft mit Wein beschäftigt. Denn dieser Wein ist kein Statement gegen die Region. Er ist eine Präzisierung innerhalb der Region. Er zeigt, dass Marlboro nicht nur laut kann, sondern auch differenziert. Dass frisch nicht zwangsläufig Simplizität bedeutet und dass Sauvignon Blanc mehr sein kann als ein aromatischer Reflex. Was im Nachhall bleibt, ist kein Feuerwerk. Es ist ein Eindruck. Zitrus? Ja. Ein Hauch von Salz? Vielleicht. Vor allem aber diese klare, verschnörkellose Linie, die sich durchzieht und den Wein zusammenhält. Kein Überschwang, keine Süße als Sicherheitsnetz. Nur Struktur. Und vielleicht ist das der eigentliche Punkt. Der Sauvignon Blanc von Babbage aus dem Jahre 2025 aus dem Marlboro Neuseeland ist kein Wein für diejenigen, die bestätigt werden wollen. Es ist ein Wein für diejenigen, die wissen wollen, wie Sauvignon Blanc wirklich funktioniert, wenn man ihn nicht dekoriert. Er wirkt nicht wie ein Versprechen, er wirkt wie ein Ergebnis. Die meisten Weine bemühen sich, klüger zu erscheinen, als sie sind. Dieser hier macht sich nicht die Mühe. Und genau deshalb ist er es. Vielen Dank, der Babbage Winery, für diesen außergewöhnlich und trotzdem typischen Sauvignon Blanc de Marlboro aus dem Jahre 2025. Und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Gibt es irgendwas, was du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten würdest?
Ja, ich würde sagen, keine Altbierbowle trinken und kein Portugieser Weißherbst. Und auch kein, mit 18, das weiß ich noch sehr gut, zu meinem 18. Geburtstag gab es Blue Curaçao mit Orangensaft, Batida de Coco, Campari O-Saft. So, und da würde ich sagen, also such dir lieber schon mal tolle Weine. Und vor allen Dingen würde ich heute sagen, Kaufweine. Also, denn ich kenne viele Leute, die damals, früher, tolle und sehr, sehr gute Weine gekauft haben, die heute unbezahlbar sind. Also da wäre es natürlich schlau gewesen. Man hätte damals schon von sehr guten Bordeaux-Weingütern gekauft oder Burgund. Oder auch von sehr guten deutschen Weingütern, also mit Weine mit hohem Alterungspotenzial und hätte die jetzt noch im Keller, so einen schönen Bordeaux 1982 oder so, ne? Und hätte den damals für 25 Mark gekauft.
Wow. Herrlich. So. Herr Aubryon hat damals, glaube ich, 50 Mark gekostet.
Ja, genau, genau, genau. Ja. Also so, ja, also das könnte man jetzt vielleicht sagen, so damals hätte man sich da komplett noch mal anders aufstellen müssen. Aber natürlich hat man auf der anderen Seite in dem Alter auch andere Dinge im Kopf. Und aber gut, also wenn du mich jetzt fragst.
Manchmal auch gar nicht die Weitsicht, ja.
Genau, gar nicht so die Weitsicht. Und man hatte damals dieses Thema Wein gar nicht so im Kopf. Also man hatte aber auch, wenn du heute siehst, auch was mit der Kaffeewelt passiert ist. Also man hat ja auch gar nicht viel Kaffee getrunken. Also es gab auch gar nicht die vielen hippen Röstereien und auch das war überhaupt gar kein Thema, anders als heute.
Weil du gerade Bordeaux erwähntest und 80er Jahre, ich habe das heute gelesen, das fand ich ganz interessant, bis 1956, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist egal, wurde in Frankreich an Schulen zum Mittagessen Wein serviert. Das wusste ich auch nicht. Also dann, und bis 1981 war Wein in Frankreich gang und gäbe an Schulen, also wurde erst 1981 verboten. Also das fand ich so, als es gibt so manche Geschichten um den Herrlich. Wein, die man nicht kennt und die manchmal einen zum Schmunzeln anregen. Wie gesagt, hat das natürlich Gründe, aber fand ich ganz interessant. Ja. Aber das Bordeaux hat dich ja mehr oder weniger so ein bisschen dazu gebracht, dass du kulinarische Reisejournalistin wurdest. Da habe ich natürlich die Frage, welche Weinregion hat dich am meisten beeindruckt? Also gibt es eine Weinregion, wo du sagst, die müsst ihr bitte alle auf der Welt gesehen haben, die du am schönsten, am imposantesten fandest? War es Bordeaux oder war es dann doch im Nachhinein noch was anderes?
Also Bordeaux würde ich jetzt gar nicht sagen von der Weinregion. Aber also, was ich faszinierend und wunderschön finde, und da befinde ich mich aber mit einem großen Kreis von Liebhabern, ist die südafrikanische Weinwelt. Also einfach diese wunderschönen Weingüter, und die so perfekt eingebettet sind in die Natur und wo Wein einfach so und die Weinkultur so ein Teil der Landschaft sind, auch mit Restaurants. Und das sind einfach tolle Erlebnisse, dort diese Weingüter zu besuchen. Aber was mich auch sehr fasziniert hat, ist das Durotal, also mit den Quintas, mit den alten stattlichen Herrenhäusern und dann diese unglaublichen Steillagen, wie man sie auch in der Mosel hat. Also die Mosel sollte man auch einmal in seinem Leben gesehen haben, um halt auch zu verstehen, was Menschen auf sich nehmen, um der Natur den Wein abzuringen oder um Wein anzubauen. Also gerade auch im Durotal, wo es auch heiß ist, wo es steil ist, wo es auch zum Teil unwirtlich ist. Sieht zwar wunderschön aus, aber es ist anstrengend natürlich, diese Landschaft zu bearbeiten. Und da spürt man irgendwie, was das auch bedeutet und wie hart auch dieser Beruf des Winzers ist. Also Douro hat mich sehr fasziniert, aber auch Lanzarote. Also ich finde Lanzarote auch sehr spannend. Also diese Vulkanlandschaft und auch da ganz hartes Handwerk, die Weinpflanzen tief in diese Vulkanasche einzugraben. Und dann werden dann ja immer so Mulden, so ganz große Mulden gebaut und dann so mit Steinen versehen, damit die Weinpflanzen geschützt werden. Also immense Arbeit, die dahinter steckt. Und wieder ganz anders, also auch wieder so eine ganz eigene Weinlandschaft. Also das finde ich einfach auch faszinierend, wie unterschiedlich Weinbau aussieht auf der Welt. Und also ich muss sagen, Burgund finde ich auch interessant in dem Sinne, dass man, wenn man dort steht und so diese Klo, also diese eingekastelten Weinregion bei Berge sieht, die Parzellen, da versteht man das Burgund aus meiner Sicht. Also wenn man das mal wirklich gesehen hat, die Umfriedungen und die Kleinteiligkeit, bekommt man nochmal ein anderes Verständnis für die Weine des Burgunds. Also, weil ging mir auf jeden Fall so.
Ich finde auch, da muss man in die Region fahren. Dafür ist das Burgund exemplarisch. Und eigentlich fast mit dem Weinatlas von Lage zu Lage gehen und da auch mal 1-2 Stunden drin verbringen, um zu sehen, wie andere Lagen, die daneben sind, anders beschattet sind, der Sonnenaufgang eher später ist, wie der Wind dort ganz anders ist, wie der Regen sich verhält. So habe ich zumindest damals Burgund verstanden. Beim Burgund, das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, war für mich eigentlich das Prägnanteste die Enttäuschung. Weil ich am Anfang, weil du kennst diese ganzen Namen und du siehst die auf den Weinkarten und du lebst damit und dann kommst du nach Volnay und stehst da auf dem Marktplatz und sagst, oh, die kennen sich hier bestimmt alle. Also man sieht es hier dann irgendwie so global und so überdimensioniert und dann ist das alles so klein und so bäuerlich.
Ja, oder ich habe auch am Zaun von Romani Conti gerüttelt oder bin da mal hingelaufen. Und das ist ja wirklich auch schlichter als schlicht dort. Ja, also da ist dann so ein verwittertes Klingelschild ausgeblichen von der Sonne, das man mit Mühe entziffert. Und da ist ja auch gar nichts. Also das ist irgendwie, man steht da auch und so denkt, ja, also und nun, was spüre ich jetzt? das fand ich auch, also das kann ich nachvollziehen, das Phänomen, dass man dann erstmal so... Man fährt dorthin mit einem Trommelwirbel und dann denkt man so, und nun? Ja, wo ist es denn nun? Wo ist denn der Mythos?
Was ich in Weinregionen immer sehr beeindruckend, sehr schön finde, ist, dass es zum einen kaum wirklich super hässliche Weinregionen gibt und dass eine ganz eigene Kulinarik dort gelebt wird. Also selbst wenn jetzt aufgrund von Rodung und so weiter, was ja gerade ein Riesenthema ist, Weinregionen wegfallen, glaube ich auch, dass ein großer Teil der Kulinarik sterben wird, was ich sehr, sehr schade finde.
Ja, es ist ein ganz bedrückendes Thema, finde ich, weil wenn wir jetzt davon sprechen, dann sprechen wir auch über die Gasthäuser in erster Linie. Ne? Also auch gerade so die guten Gasthäuser mit ihrer traditionsbezogenen Küche und eben den Weinen aus der Region. Und das ist wirklich auch, finde ich auch bedrückend, muss ich sagen. Also dass da auch ein Stück kulinarische Kultur zu Ende geht. Da gebe ich dir völlig recht.
Zurück zum Wein. So eine Region hat natürlich auch Winzer, und es lebt von den Winzerbesuchen, dass man die dann eben dort auch sieht. Wie ist das für dich, sowohl dort als auch im Restaurant, wenn du ein enttäuschendes Erlebnis hast. Also wenn du beim Winzer bist, der serviert dir Weine und du kommst mit keinem Wein klar. Losgelöst auch davon, dass du natürlich Kritikerin bist, dass das dein Beruf ist. Aber wie kann man das am besten vermitteln? Soll man da direkt sagen, ist nicht meiner, finde ich doof gemacht? Oder hast du da eine Empfehlung, so von professioneller Seite, wie man das elegant lösen kann?
Ich halte mich da eigentlich mit so offensiven Wertungen zurück in dem Moment. Also weil ich trotzdem so die Arbeit des Winzers respektiere und ich erstmal denke, wenn er mir nicht schmeckt, ist das ja vielleicht gar nicht seine Schuld, sondern vielleicht trifft es einfach gar nicht meinen Geschmack. Außer es sind natürlich jetzt vielleicht minderwertige oder fehlerhafte Weine.
Klare Fehler, ja, das ist immer, ja.
Na, das kann ja auch sein. Aber ich bin eigentlich jemand, ich halte mich eher zurück. Also ich bleib dann höflich und freundlich und ziehe dann im Nachhinein meine Schlüsse daraus. Aber ich gehe da nicht so in den offensiven Dialog mit dem Winzer oder äußere dann so offensiv Kritik, das mache ich nicht. Also wie gesagt, außer ich habe das Gefühl, da ist ein Wein, liegt ein Weinfehler vor. Aber wenn das jetzt zum Beispiel Weine sind einer Basiskategorie, also dann denke ich auch, ja mein Gott, der muss ja seine Weine auch verkaufen. Und es ist ja auch nicht meine Rolle, ihn zu belehren oder ihm Tipps zu geben oder ihn zu coachen. Der wird schon wissen, warum er das so macht. Und wenn das jetzt nicht auf meine Begeisterung trifft, dann ist es ja, wie gesagt, aber wenn er sein Publikum hat oder seine Kundschaft hat, dann ist es ja gut, wenn er seine Weine verkauft. Also dann bin ich die Letzte, die ihm sagen wird, was er anders machen soll. Jeder muss ja seinen Wein finden. Also bei uns ist das ja auch grundsätzlich so beim Feinschmecker, wir sind ja ein positives Magazin. Also wir sind ja nicht diejenigen, die ganz scharfe Kritik üben, die Weine runterschreiben, die sagen, ihr müsst es so machen, ihr müsst die Weine anders ausbauen. Natürlich gibt es immer schon mal so leise Kritik oder so leise, mokante Kommentare. Aber wir sind ganz bewusst und dafür haben wir uns auch irgendwann mal entschieden, ein Magazin und ein Medium, was positive Botschaften verkündet, was den Lesern Tipps gibt, Empfehlungen gibt, was tolle Leute vorstellt, die etwas Hervorragendes herstellen, ein gutes Produkt, gute Köche, gute Sommeliers, und die anderen verschweigen wir. Hm.
Gut, wenn man so eine Grundausrichtung hat und ja einfach auch das Schöne in dem Schönen dann letztlich sieht. Und wenn man so ein Gläschen Wein dann vor sich hat, dann hat das ja auch was Erfüllendes und Kommunikatives. Gibt es jemanden, mit dem du total gern mal ein Fläschchen Wein trinken würdest? Also muss auch nicht aus der Weinwirtschaft, aus der Gastrobranche sein, tot oder lebendig, der dich total reizt, wo du sagst, mit dem mal 2-3 Stunden und eine Flasche Wein, das wäre...
Ja. Ja, also leider verstorben zu früh. Also, aber wenn, wie gesagt, so Raum und Zeit keine Rolle spielen, ich würde unheimlich gerne mich jetzt mal mit Roger Willemsen zusammensetzen und mit ihm eine Flasche Wein trinken oder zwei. Also, was ich gehört habe, war Roger Willemsen auch ein großer Genießer. Ich weiß, dass er sehr gerne ins Moissonnier ging. Da habe ich ihn, glaube ich, auch mal gesehen aus der Ferne. Und mich würde es unheimlich interessieren, was er so zu der aktuellen Lage sagt, zu der aktuellen Lage in Deutschland und in der Welt, wie er ist ja vor 10 Jahren gestorben, gerade war ja sein Todestag. Und ich finde, er hatte eine Stimme, die ich heute vermisse. Ich habe viele seiner Bücher gelesen und würde gerne mit ihm bei einem Wein über die Dinge sprechen, die in den letzten 10 Jahren passiert sind, oder über den Zustand unserer Gesellschaft heute und wie er das einschätzt. Das würde mich sehr interessieren und ich glaube, der Wein wäre da ein guter, eine gute Grundlage dafür.
Guter Geistesöffner auch.
Ja, Geistesöffner, ja, das ist ein gutes Wort. Genau.
Hab ich auch das Gefühl, dass er zu seiner Zeit gar nicht so gewertschätzt wurde, wie er im Nachhinein von vielen gesehen und besprochen wird. Also das kann ich teilen, den Gedanken auch teilen. Mhm. Finde ich toll. Und das wiederum kann eigentlich fast auch nur Wein. Also diese Ebene schaffen, dass man so miteinander kommuniziert. Ich finde, das können Cocktails nicht, das kann auch manchmal Bier nicht.
Ich finde also auch,
hat Wein eine gewisse Einzigartigkeit.
Ja, weil, also ich denke auch, dass Wein macht Gespräche tiefgründiger und man kommt auf eine andere Beziehungsebene. Also der Meinung bin ich auch. Und dass ein Gespräch mit Wein anders ist als mit Apfelschorle. Und dass es einfach eine andere, eine andere Tiefe bekommt. Das ist auch meine feste Meinung.
Ich finde, Wein hat insofern auch die Eigenschaft, dass es für mich so eins der wenigen oder das einzige Element ist, was auch Ruhe gestattet. Also was auch Schweigen gestattet, was ja manchmal in einem Gespräch auch schön ist, wenn man einfach mal so 5 Minuten nichts sagt. Das schafft noch nicht mal die Hintergrundmusik, wenn man dann sich komplett verändert. Aber wenn so 2 gegenüber sitzt, man hat ein schönes Gespräch, man schweigt einfach mal für 5 Minuten, beschäftigt sich mit dem Wein und kann sich dann nochmal ganz neu sammeln, finde ich eine ganz tolle Betrachtung beim Wein. Also wo das dann legitim ist und manchmal sogar gern gesehen wird.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, und allein dieses Anstoßen, ich meine, das Anstoßen ist ja mittlerweile etwas verpönt. Also es gehört jetzt nicht mehr so zur Etikette, dass man so die Gläser klingen
so
lässt.
Schade.
Ich finde
so
auch, schade. Weil nämlich das ja. ist auch so eine Art Verbindung, nicht? Also einfach so, ja. so man berührt sich dadurch, also über die Gläser und schafft damit auch so eine Beziehung zu seinem Gegenüber. Und das finde ich, wenn man einmal anstößt, man hat dann irgendwie sofort, das ist wie so ein Auftakt und man öffnet sich. Dadurch. Man öffnet den Geist, man öffnet die Gesprächsebene. Und das finde ich ist eigentlich auch ein sehr schönes Ritual, was ja im Moment eher so auf dem Rückzug ist.
Verstehe ich überhaupt nicht. Also auch wenn im Restaurant, wenn da 5, 6 Leute sind und die stehen von mir aus auch auf, gehen in dem Sinne symbolisch aufeinander zu. Man schaut sich in die Augen. Also allein dieser Augenkontakt, den man sonst vielleicht manchmal nicht hat. Und man durchs Anstoß, man öffnet sich ja auch körperlich füreinander. Also dass man so auseinander geht. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wohlwollender Effekt, der schade ist, der vernachlässigt wird.
Vielleicht sollten wir das einfach mal wieder einführen, Silvio.
Unbedingt.
Wir fangen mal damit an.
Aufs Anstoßen.
Und dann gucken wir, wir kreieren einen neuen Trend.
Damit haben wir jetzt ein Ziel. Gibt es sonst irgendwelche Ziele oder Wünsche, die schon spruchreif sind?
Naja, also ganz banal ist es, also eigentlich wünsche ich mir, ich bin im Moment wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben und würde mir wünschen, dass es noch lange so anhält. Natürlich die Gesundheit und Roger Willemsen hat ja auch gesagt, wenn wir das Leben schon nicht verlängern können, so sollten wir es verdichten. Und ne? Genau, Roger Willemsen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen meine Maßgabe. Wobei es Menschen in meinem engsten persönlichen Umfeld gibt, die immer sagen, ich packe viel zu viel in mein Leben und ich sollte mal ein bisschen weniger. Aber ich finde, so viel wie möglich erleben und wahrnehmen und also so viele Facetten des Lebens genießen, das ist eigentlich auch so mein Motto und ein großer Wunsch. Man erlebt ja immer, wenn etwas in dem Leben aus der Bahn gerät. Also wenn man zum Beispiel sich von Menschen verabschieden muss, dann merkt man plötzlich, lange Zeit ging es immer so weiter und plötzlich ist alles anders. Und also so diese Fähigkeit zu behalten, so im Hier und Jetzt zu leben und das zu genießen, was ist. Und sich bewusst zu sein, dass es eben nicht immer so weitergeht. Und einfach so dadurch das Beste aus jedem Moment zu machen und aufmerksam zu sein, das würde ich mir wünschen. Denn die Zeit vergeht so schnell. Also wie wir alle wissen, ehe man sich versieht, ist schon wieder Weihnachten. Und es rast oft so an einem vorbei. Das geht uns allen ja so, dass wenn man das Datum aufschreibt, dass man denkt, oh, jetzt ist schon wieder der und der Monat. Oh Gott, und wo ist das Jahr geblieben? Das würde ich mir schon wünschen, manchmal Momente anzuhalten oder eben die Zeit wirklich versuchen, bewusst zu genießen.
Es war unglaublich emotional, es war leichtfüßig, es war tiefgründig, es war beeindruckend. Vielen lieben Dank, liebe Gabriele, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns deine Gedanken, deine Erfahrungen, deine Emotionen mitgeteilt und diese geschenkt hast. Eine ganz besondere, eine tolle Folge. Und ich finde, dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Einblick, mit wie viel
Branchenliebe, mit wie viel Produktliebe ihr euer Magazin gestaltet. Und ja, der Feinschmecker begleitet mich eigentlich persönlich meine gesamte Karriere schon, aber ich werde ihn jetzt nochmal mit einem ganz, ganz anderen Blick betrachten. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass du unsere Gästin warst. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an dich fürs Folgen, fürs bei uns sein. Gerne auch fürs Bewerten. Ich wäre für jede Bewertung sehr dankbar, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Und wenn ihr uns dort folgt, dann bringt uns das unglaublich viel Reichweite, letztlich auch digitale, sprich virtuelle Anerkennung. Und wenn du magst, empfehle diesen Podcast gerne deinem Freund, deiner Lieblingswinzerin, deinem Lieblingswinzer, deinem Weinhändler, einem anderen Sommelier, einem Gastronom, einem kulinarisch Interessierten, einfach jedem, der dir in den Sinn kommt. Denn auch das bringt uns ganz, ganz viel dabei, dass wir wahrgenommen werden und dass wir eben die Besonderheit dieses Berufes Sommeliers noch besser darstellen können. Und falls du es nicht magst, schreib mir warum. Falls du irgendeine Anregung, eine Kritik hast, gerne auf Insta bzw. per E-Mail. Es interessiert mich, wie die Folgen bei dir ankommen, ob du diese Länge magst, ob du die Themen magst, ob du dir andere Fragen wünschst, was dich bewegt, was dich berührt oder was du vielleicht doof findest. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Und in diesem Atemzug auch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Und mittlerweile weißt du es, dazu gehören die Handelshäuser in Segnitz. Dann ist da noch Schlumberger, Consiglio Vini, spezialisiert auf italienische Weine. Und für alle Privatkunden, die finden die Weine aus der Schlumberger Gruppe im Online-Portal Bremer Weinkolleg. Es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Und dank dieser Unterstützung kann ich sagen, nach dem Freitag ist vor dem Freitag, nach dem Podcast ist vor dem Podcast und nach Hamburg geht's nach Köln. Und dort treffe ich einen der erfolgreichsten Sommeliers unserer Republik mit einer ganz, ganz eigenen Geschichte, mit einer ganz eigenen Betrachtungsweise auf die Branche und auf eine Karriere. Ich freue mich sehr auf Sebastian Russold.
Ja, hallo, ich bin Kersten Wetenkamp, Ressortleiter beim Feinschmecker und kenne Gabriele Heinz seit über 20 Jahren. Sie ist imponierend, präzise, anspruchsvoll und sehr leidenschaftlich, was Kulinarik angeht. Das Besondere an ihr ist aber, dass sie immer diesen Humor hat, erfrischenden Humor zeigt und dass sie den Spaß am Genießen einfach immer wieder ausstrahlt. Sie ist eine Genießerin und das macht Spaß, mit ihr zu arbeiten.